Total.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles, alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Aufsteiger! Aufsteiger! Aufsteiger!
So klang es Sonntagabend am Pfalzenerweiher, als der 1. FC Nürnberg den Aufstieg perfekt gemacht hatte und dann mit einigen tausend Fans dort seiner Freude Ausdruck verlieh. Die Aufnahmen sind dem Facebook-Live-Video des 1. FC Nürnberg entnommen, sodass dann auch alle, die nicht live vor Ort sein konnten, eben doch Teil dieser Jubelarie werden konnten oder sein konnten. So wie ich und so wie auch meine Gäste heute hier bei Total Beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Und damit herzlich willkommen den beiden Aufsteigern Jakob und Jerome, die die ersten beiden Gäste heute sind, denn wir wechseln ein wenig durch. Mein Name ist Felix und mit Jerome und mit Jakob möchte ich mich jetzt erstmal über das Spiel unterhalten. Herzlich willkommen, ihr beiden Erstligisten.
Hallo.
Hallo zur schönsten Woche des Jahres.
Ja, schauen wir mal, vielleicht wird's ja noch schöner, aber es ist schwierig vorstellbar aktuell. Ja, Jakob, du hattest vor dem Spiel, wir hatten so mal ganz kurz geschrieben, hattest du gesagt, dir ist die Aufstellung ein bisschen zu defensiv, damit wollen wir natürlich anfangen, denn Leibold rückte im Mittelfeld nach vorne, Sepsi stand auf einmal in der Startelf. Wieso war es dir zu defensiv, wie hast du diese erste Elf gesehen?
Ich habe, wie wahrscheinlich die meisten, Leibold in der Abwehr erwartet. Ich finde auch, dass das seine beste Position ist. Sepsi ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er offensiv viel anschiebt. Leibold eben schon. Und dadurch, dass Werner rausgenommen wurde aus der Startelf, hat uns so ein bisschen der Kampfspieler der letzten Wochen, der uns, dich ja glaube ich auch ein bisschen überrascht hat in den letzten Wochen, weil er wirklich gut war. Aber man hat gesehen, dass Kölner hat sich überlegt, Leibold vorne in 1-gegen-1-Situationen zu bringen und hat sich da erhofft, dass wir mehr Offensivschwung haben. Ich habe mir gedacht, gegen den Gegner, der defensiv normalerweise sehr defensiv sehr gut steht, hätte ich gerne noch einen zweiten Stürmer gesehen, aber Sepsi hat sich den Einsatz verdient, hat richtig gut gespielt gegen Kiel und grundsätzlich vertraue ich unserem Coach.
Ja, wurde ja dann am Ende auch belohnt, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Jerome, es war ja eigentlich ein weiteres Heimspiel, irgendwie 8.000 bis 9.000, die Zahlen schwanken so ein bisschen, Clubfans bei ungefähr 13.000 Zuschauern insgesamt, die Stimmung von vornherein auf Aufstieg gepolt und der FCN hat auch so losgelegt, als wollte er es unbedingt am Sonntag klar machen, was ja dann letzten Endes auch geklappt hat.
Ja, richtig. Deswegen bin ich bei der Aufstellung mit Sepsi davon ausgegangen, auch, dass man ein frühes Tor erzielen möchte, um dann kompakt zu stehen. Oder so habe ich mir vorgestellt, dass die Marschroute die taktische Marschroute sein sollte, was man dann, finde ich, auch in den ersten Minuten gemerkt hat, dass relativ schnell der Club versucht hat, da zu einem Torerfolg zu kommen. Und vielleicht war das auch eben dann die Idee von Kölner zu sagen, mit Sepsi habe ich auf jeden Fall hinten jemanden drin, der den Laden dicht hält auf seiner Seite. Das hat er ja in Kiel wunderbar gezeigt und, wie Jakob es schon gesagt hat, sich durch das Spiel letztendlich auch den Einsatz verdient. Und ab Minute 38, wenn ich da mal vorgreifen darf, als das Tor fiel, wurde das ja dann noch viel heimatmosphäriger, viel feierlicher, viel lauter, viel frenetischer.
Ja, völlig zu Recht, muss man ja einfach an der Stelle sagen. Wir wollen noch nicht ganz in die 38. Minute gehen, Jakob, denn es ist vorher, Jerome hat es angesprochen, ja schon ein bisschen was passiert. Es ging wirklich direkt los, wie die Feuerwehr oder der FCN spielte sofort, als wäre irgendwie so ein bisschen von der Tarantel gestochen. Ich glaube, 20 Sekunden waren gespielt. Da gab es die erste Chance aus Elfmetern.
Ja, die Vorlage von Behrens und Löwen hat dann abgeschlossen, wobei ich glaube, dass schon abgepfiffen war, weil der Ball von Behrens schon im Aus war. Also es war natürlich eine gute Chance. Ich habe es nicht ganz so gesehen, dass wir auf ein frühes Tor gegangen sind, weil Wir sind zwar, wie gesagt, wir hatten die erste Chance nach 20 Sekunden, aber eigentlich muss ich Jerome zustimmen, bis zur 38. Das war eigentlich so die erste richtige Chance. Bis dahin ist es echt ziemlich geplätschert und wir haben davon profitiert, dass Sandhausen offensiv wirklich wenig eingefallen ist. Man achtet natürlich immer auf die Ex-Klubberer mit Förster und Gislason, aber auch von denen hat man bis auf ein ziemlich härteres Einsteigen von Förster ganz am Anfang wenig gesehen. Und ja, also ich habe eher das Gefühl gehabt, wir haben wieder wie gegen Braunschweig erstmal abwartend gespielt und halt uns darauf verlassen, dass wir über Standards oder über einfach unsere guten Einzelspieler dann zu Chancen kommen.
Ich habe das Spiel ja nur gehört und ich weiß noch, dass der Kommentator bei Amazon Prime Music, wie auch immer, dann letzten Endes ganz oft davon sprach, dass eben Jan Nürnberg den Ball und das Spiel an und für sich dominiert, ohne eben aber zu klaren Torchancen zu kommen. Du hast es angesprochen, Jakob, in der 16. gab es mal die Chance durch Ishak, aber den köpft er direkt auf Schuhen. Insgesamt, hast du ja auch Sandhausen angesprochen, da war eben der Kommentator dann geneigt zu sagen, manchmal spielt die Offensive, als wollten sie aufsteigen und manchmal spielt sie so, als würden sie absteigen wollen. Das war dann scheinbar eher Zweiteres an diesem Nachmittag, Jerome.
Die Offensive vom Club?
Nein, die Offensive von Sandhausen, Entschuldigung.
Ach so, ja. Ja klar, also prinzipiell kann man das so sehen, dass Sandhausen harmlos war. Man kann es aber auch wieder umdrehen und sagen, Nürnberg stand gut. Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage. Letztendlich hat mich das aber nicht wahnsinnig überrascht. Sandhausen hat in zuvor 32 Spielen 35 Tore gemacht. Dass die jetzt keine Tormaschine à la Holstein Kiel sind und dass wir da jetzt keinen geballten Offensivdrang von den Gastgebern zu erwarten haben, das kam für mich nicht überraschend. Deswegen habe ich das Spiel, so wie es lief, eigentlich schon erwartet. Also vielleicht stehe ich da auch mit meiner Meinung alleine da, aber ich fand schon, dass das so kam, wie man es erwarten konnte, dass es relativ viele Zweikämpfe in dem Mittelfeld gibt, wo dann eben letztendlich die Torraumszenen auf der Strecke bleiben.
Ja, das hast du absolut, habe ich auch so gesehen. Wobei mir aufgefallen ist, dass am Anfang Petrak ein bisschen Unsicherheiten drin hatte und sich die, vor allem Markreiter, aber ich glaube beide Innenverteidiger oft beschwert haben, dass sie irgendwie Ellbogen oder Schubser oder irgendwas bekommen haben. Und der Schiedsrichter hat eigentlich die erste halbe Stunde, fand ich ihn ganz nachvollziehbar, aber danach, also ich habe dann auch gesagt, der macht mir langsam ein bisschen Sorgen, weil er hat viele Situationen gepfiffen auf der einen Seite zum Teil, auf der anderen Seite dann nicht, gefühlt in der ersten Halbzeit ein bisschen in Richtung Sandhausen, aber auch wieder überhaupt nicht nachvollziehbar für beide Mannschaften. Und da hat er dann auch eine gute Chance für Sukuta Paso eben zurückgenommen, wo der Markreiter fault, aus meiner Sicht richtig zurückgenommen. Aber insgesamt hat mir da ein bisschen das Gleichgewicht gefehlt auf beiden Seiten.
Ja, eine Einschätzung, die der Kicker so ein bisschen unterschreibt. Florian Heft war ja der Schiedsrichter und der Kicker schrieb, hatte die Partie im Griff, lag aber nicht bei allen Zweikampfbewertungen persönlichen Strafen richtig. Am Ende 3,5 als Note. In dieser Spielbeschreibung, die ich hörte, war in der ersten Halbzeit ganz viel davon die Rede, dass auch der FCN trotz zwischenzeitlicher über 70% Ballbesitz letzten Endes nur mit langen Bällen agiert hat. Ist das eine Einschätzung, die du so unterschreiben würdest, Jerome?
Größtenteils ja. Lag vor allem aber daran, da sind wir wieder bei dem Thema Sandhausen, die zu dem Zeitpunkt 31 Gegentore hatten, also man durchaus davon ausgehen konnte, dass das eine Mannschaft ist, die weiß, wie man in der zweiten Liga verteidigt, die relativ kompakt stand, die, wie ich finde, das eigentlich auch ganz gut gemacht hat. Ich habe jetzt nicht viele Spiele von denen gesehen, aber eben das am Sonntag. Und ich fand, dass sie es gut gemacht haben. Und da waren viele lange Bälle gefragt. Aber ich fand, es war auch ein taktisches Konzept, diese Diagonalbälle, die von zum Beispiel Valentini mal kamen, um diese Abwehr eben auszuhebeln, um diese Kompaktheit halt ein bisschen aufzubrechen. Deswegen, ja, lange Bälle richtig, aber vielleicht noch nicht mal ungewollt immer.
Ja, sieht halt vielleicht manchmal auch einfach komisch aus, wenn dann ganz viel mit langen Bällen agiert wird, denn das ist ja so ein bisschen aus der Zeit gefallen, möchte man sagen, in Zeiten von Tiki-Taka und Co. In der 30. Minute gab es nochmal eine Chance durch Leibold, wenn ich das richtig notiert habe. Und dann lass uns aber trotzdem jetzt mal zur 38. Minute kommen. Denn da war es mal wieder Hanno Behrens, Jakob. Es war mal wieder der Kopf. 7 seiner 14 Tore hat er mit dem Kopf erzielt. Das ist einsamer Rekord in der zweiten Bundesliga. Vorher waren es, glaube ich, 5 Tore, die ein Angreifer oder überhaupt ein Spieler mal per Kopf in einer Saison erzielt hat. Hanno Behrens, jetzt derer 7. Ja, was würden wir nur ohne ihn machen?
Ja, er hat einfach ein Näschen, das ist der Wahnsinn. Grundsätzlich muss man sagen, das war in der 38. Minute unsere erste Ecke. Das unterstreicht auch, was Jerome gerade gesagt hat und das mit den langen Bällen, weil wenn man nicht in Einzelsituationen geht, dann ist es einfach schwer, Standards rauszuholen. Du hast die Chance, ich meine, muss man schon hervorheben von Leibold, weil ich meine, das war wirklich ein guter Kopfball von dem Spieler, der ungefähr 30 Zentimeter über der Grasnarbe sich bewegt. Aber ansonsten war der auch völlig in der Luft gehangen. Und die Ecke war wieder super stark von Valentini. Markreiter wirklich, also mit vollem Anlauf reingelaufen, hat das Ding draufgewuchtet und Schuhn, der insgesamt wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat, kratzte noch irgendwie raus und Behrens stoppt ab. Wahnsinn. Also wo er steht im Strafraum, kommt der Ball hin und so kann man halt mal als zentrale Mittelfeldspieler auch 14 Kisten machen.
Ja, so einfach kann man das dann runterbrechen. Du hattest es vorhin schon mal angesprochen, Jerome, danach natürlich schon in Sandhausen die Stimmung so ein bisschen am Siedepunkt. Als Clubfan ist man dann ja geneigt, den Abend, ja, den Tag nicht vor dem Abend loben zu wollen. Nichtsdestotrotz war zumindest bei mir nach diesem 1-0 die Erleichterung schon mal sehr groß, dass man sich da nicht irgendwie jetzt ein doofes Gegentor einfängt, auch wenn man so viel Ballbesitz hat und dann auf einmal vielleicht die Geschichte doch erst am letzten Spieltag entschieden wird. Wie ging's dir?
Genauso, ganz genauso. Also mit dem 1-0 war Erleichterung vor allem tatsächlich, wie du es beschrieben hast, dass man jetzt nicht irgendwie ein doofes Tor kassiert und dann zu einem dummen 0-1 kommt oder und Kiel am Schluss noch in Düsseldorf gewinnt. Das war tatsächlich mit dem 1-0 waren jegliche Restzweifel beseitigt und ab da habe ich auch vom Schiedsrichter nicht mehr, von seinen Entscheidungen nicht mehr viel mitbekommen, ob die jetzt gravierend gegen uns gepfiffen waren oder nicht, wie es Jakob vorhin gesagt hat, das habe ich überhaupt gar nicht mehr mitbekommen.
Ich habe nicht also, gravierend gesagt.
Nee, nein.
Ich habe nur unberechenbar.
Genau, aber das ist mir jetzt zum Beispiel überhaupt nicht in Erinnerung geblieben und ich war dann auch völlig in meinem Tunnelblick. hab dann noch kurz auf Düsseldorf-Kiel geguckt. Ich glaube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass Düsseldorf dann sogar auch irgendwie kurz vorher, kurz nachher oder irgendwie so in Führung gegangen ist.
Also, ja, das dauert noch ein gutes Stück. Das ist erst in der zweiten Halbzeit
passiert. 75. Minute.
Ah, dann habe ich was kommt. Na, dann war es kurz vorm zweiten Tor. Ja, dann habe ich das jetzt durcheinander gebracht, ja. Okay, nee, aber auf jeden Fall ja, totale Erleichterung und ab da letztendlich die fast schon Gewissheit, dass es an dem Sonntag passieren würde.
Ja, der FCN führte also nach den ersten 45 Minuten mit 1-0, in Summe dann wohl verdient, auch weil Sandhausen einfach gar nichts vom Spiel hatte. Erleichterung ist das Stichwort beim FCN und einer, der war dafür verantwortlich, nämlich Hanno Behrens und der wurde dann am Abend, wie dann eben auch im Facebook-Video zu sehen und zu hören, von den Fußballfans frenetisch gefeiert. Ihr hört es jetzt auch nochmal und dann melden wir uns zurück mit den zweiten 45 Minuten, denn Sandhausen steckte keineswegs komplett auf.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball. live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ja, Jakob, ich hatte es gerade eben schon angesprochen. Sandhausen kam etwas überraschend, zumindest nach dem, was ich mitbekam, ja, dann doch so ein bisschen aus der Pause, als wollten sie auf einmal Fußball spielen. Und der FCN seinerseits hatte sich vielleicht auch ein Stück zu defensiv dann eingestellt oder war seinerseits überrascht. Vielleicht dann auf einmal doch so ein bisschen das Nervenflattern gekriegt. Da hat womöglich auch mal einer aufs Handy geguckt in der Halbzeitpause, gesehen, dass es bei Düsseldorf Kiel 0-0 steht. Was war da los in den ersten Minuten?
Naja, Sandhausen hat auch in der ersten Halbzeit gutes Gegenpressing gespielt. Und man muss schon sagen, dass die wirklich eine ganz andere Nummer auch waren als Braunschweig, die auf dem letzten Zahn ja eigentlich nicht mal gepresst haben, wenn wir in der eigenen Halbzeit, in der eigenen Hälfte am Ball waren. Und ja, es war ein individueller Fehler in der 49. Mark Reiter hat sich ein bisschen verschätzt. Sukuta Paso ist auch kein schlechter Stürmer, bester Torschütze, aktiver Torschütze nach Lukas Höhler bei Sandhausen. Und kriegt aber auch nicht richtig Druck auf den Ball. Und das macht halt auch die Klasse von Bredlow aus, dass er da nicht hektisch wird, wenn sowas passiert. 6 oder 7 Meter vor ihm, sondern der bleibt ruhig, der bleibt beweglich und er hat ihn im Endeffekt mit dem Hut gefangen oder mit der Kappe gefangen, könnte man fast sagen. Aber das passiert, dass wir mal einen individuellen Fehler drin haben, das ist vollkommen nachvollziehbar und ich glaube, ich greife jetzt auch nicht zu weit vor, wenn ich sage, das war aus meiner Sicht auch die einzige gute Chance, die wir zugelassen haben in dem Spiel und eine Chance, die dürfen wir zulassen. Damit habe ich kein Problem.
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass dann von Gislason noch so ein paar Mal die Rede war.
Entschuldigung.
Jerome, was war da los?
Ja, also ich habe in Erinnerung, dass Gislason zweimal sogar noch zum Torabschluss kommt. Einmal so um die 60. Minute rum, wo er mit dem Kopfball zum Abschluss kommt, wo Bredlow den Ball über die Latte noch lenkt, war so semi-gefährlich, sage ich mal, also war eine Torchance, hat mein Atem noch nicht gestockt. Was ich Weltklasse fand, war die Parade von Bredlow kurz danach, wo Kiesler so nochmal zum Kopfball kommt und wo er dann den Ball quasi von der Linie oder kurz vor der Linie wegkratzt, wo er da abtaucht in die Ecke runter. Ab dem Zeitpunkt war das Ding dann nicht durch, natürlich, aber man hatte irgendwie das Gefühl, wenn noch irgendwas passiert, da steht einer hinten im Tor, der an dem Tag auch einen Tag sich ausgesucht hat, der nicht sein schlechtester war. Also er war immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde.
Wobei mir das ein bisschen überdramatisiert wurde vom Moderator, weil natürlich hat er den gut gehalten, aber das ist ein Kopfball, der auf Bodenhöhe bei ihm ankommt, ungefähr 1,5 Meter neben ihm. Den hätte er mit dem Fuß halten können, er hat ihn mit den Händen ist er hingegangen. Aus meiner Sicht hat der Bredlow die Klasse, dass er man sagen kann, dass er den Ball halten muss. Deswegen habe ich es nicht so notiert, ja.
Das ist ja auch ein schönes Kompliment erstmal, wenn man einen Torwart hat, der ja, von dem man ausgeht, dass er so einen auf jeden Fall hält.
Absolut, absolut.
Ja, in der 67. Minute war das, als da Gislason zu seiner zweiten Chance kam. Es wurde dann folglich sogar noch ein bisschen offensiver, zumindest von den Wechseln her beim SV Sandhausen. Es stand ja nach wie vor auch nur 1-0. Es war nicht klar, ob Sandhausen zu dem Zeitpunkt das Unentschieden brauchen würde, um den Klassenerhalt zu sichern. Insofern die Entscheidungen von Kenan Kocak, das ist durchaus nachvollziehbar. Es war aber auch so, dass Jakob der FCN in der Folge auch wieder ein bisschen besser ins Spiel kam. Es gab die Chance durch Ishak so 5 Minuten vor dem eigentlichen 2-0.
Genau, und das war auch wirklich eine sehr gut gemacht. Er köpft den Ball genau auf den Winkel. Auch da muss ich sagen, der Schuhen hat wirklich ein saustarkes Spiel gemacht. Kratzt das Ding raus, der war jetzt nicht unhaltbar, aber dazu gehört auch ein guter Keeper und ein guter Tag. Und da hat man auch gesehen, dass Ishak, auch wenn er in diesem Spiel jetzt, er hatte 2 Chancen gehabt, die Kopfverschuss in der ersten Halbzeit, die war noch nicht so gefährlich, die Kopfverschuss war sehr gefährlich. Auch wenn er jetzt nicht auffällt, indem er 10 Chancen pro Spiel hat oder 3 Tore schießt, dass er doch irgendwie immer gefährlich sein kann. Und das war ein Wachruf einfach in der 71. Minute.
in der 75. Minute war es, wir hatten es gerade eben im ersten Take schon mal so ein bisschen angesprochen, dann in Düsseldorf soweit. Fortuna Düsseldorf ging durch Rahman in Führung. Und damit war klar, okay, Kiel muss 2 Tore schießen, Nürnberg muss 2 kassieren, damit hier vielleicht noch was anbrennen kann oder zumindest erstmal 1 kassieren. Also die Gewissheit wurde immer größer und quasi ja direkt im Anschluss legte dann eben Leibold nach, weil Sandhausen sehr hoch aufgerückt war, Jerome.
Ja, genau. Also ich habe es ja vorhin irgendwie verwechselt. Es war dann beim zweiten Tor so, wie wenn es quasi nochmal der Startschuss oder der Startschuss wäre nochmal ein Tor.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Draufzulegen, führt Düsseldorf oder geht Düsseldorf in Führung und dann macht der Club mit dem 2-0 den Sack zu. Also ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also da war das Ding durch und dann hat in der 75. Minute die Feierreihe schon begonnen. 15 Minuten früher als vielleicht sonst.
Ja, Tim Leibold war es auf Vorlage von Eduard Löwen, der es nicht so richtig selber machen wollte, Jakob. Also erstmal muss man ja auch einfach dazu sagen, Sandhausen unglaublich hochgestanden. Möwald war es, glaube ich, der letzten Endes Leibold auf die Reise schickt. Löwen auf die Reise schickt und der passt dann nochmal rüber zu Leibold. Ja, das war eine 3-gegen-1 Situation, die musst du dann irgendwie auch so ausspielen, da musst du dann auch das 2-0 machen. Das muss man schlicht und ergreifend von Profifußballern erwarten können, oder?
Absolut, wobei die viele Clubfans ja unsere legendäre Schwäche bei Kontern in den letzten Jahren immer mal wieder beschreien. Aber das hat er richtig gut gemacht, es waren Verteidiger dabei. Sie waren zu dritt. Er hat ihn genau im richtigen Moment auf den richtigen Spieler durchgesteckt. Ich fand es auch richtig, dass er es nicht selber gemacht hat. Hat er in der Saison auch schon gemacht in ähnlicher Situation, aber er steckt ihn durch und Leibold, der mit Möwald zusammen ja das initiiert hat, den Konter, vor dem ich übrigens sehr überrascht war. Also mich hat das, ich habe da irgendwie das überhaupt nicht mitbekommen, dass sie so stark gepresst haben, aber das ist halt auch eine Stärke von uns, dass wir sehr, sehr schnell ins Pressing gehen können. Und mit 3-4 Leuten drauf und ja, hat sich super ausgezahlt und Leibold, auch wenn ich ihn wirklich nicht als linker Mittelfeld oder Linksaußen sehe, ich fand, dass er eigentlich kein sonderlich tolles Spiel gemacht hat, aber er hatte einfach mit der Szene 3 richtig gute Offensivszenen und ja, hat ein Tor gemacht, hat eine riesen Kopferchance, also das hat er super gemacht, hat der Torwart super gehalten und dann kann man wohl sagen, er hat einfach ein gutes Spiel gemacht.
Ja, manchmal brauchst du ja auch gar nicht so viel, wenn du in den entscheidenden Momenten da bist. Reicht das am Ende aus? Eigentlich ja eher so eine Stürmerfloskel, aber soll dann eben auch so sein. Ich gebe dir ehrlich zu, als es 2-0 fiel und mir das dann so ins Ohr geschrien wurde, da saß ich schon mal da und hatte Gänsehaut, weil da wurde es mir dann so richtig bewusst. Ach du Scheiße, ey, die steigen heute auf. Und ja, so war dann auch die Stimmung im Stadion. Man hat es, glaube ich, über die Atmo-Mikrofone sehr, sehr gut mitbekommen. Kiel glich quasi umgehend dann in Düsseldorf aus, war dann in dem Moment aber auch egal, denn es war irgendwie für mich dann völlig außer Frage gestanden, dass Nürnberg dieses Spiel gewinnen wird und damit eben aufsteigt. Die letzten Minuten waren dann auf den Rängen, Jerome, so eine einzige rot-schwarze Party. Und ja, in der Nachspielzeit gab es dann noch eine Szene, über die müssen wir reden. Denn ich habe gerade gesagt, das muss man von Profifußballern erwarten dürfen. Aber da haben sie den Konter dann doch irgendwie nochmal so richtig versiebt.
Puh. Das habe ich gar nicht vor Augen mehr.
Dann geben wir einfach mal weiter an Jakob. Vielleicht erinnert der sich noch ein bisschen besser.
Das war der Pass im falschen Moment von Löwen. Er läuft allein aufs Tor zu, aber ehrlich gesagt, ich habe das auch nicht mehr gesehen. Ich war einfach ekstatisch. Ich bin davon ausgegangen, weil ich gelesen habe, dass im Parallelspiel der Torhüter von Kiel mit dem Feuerzeug getroffen worden ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass das für Kiel zählt und war zwar auch erleichtert und optimistisch, aber ich war bis zur 92. sagen wir mal wirklich noch nervös, dass das irgendwie sich blöd ausgeht. Und ja, dann war noch diese blöde Verletzungssituation am Ende, wo man nicht genau gewusst hat, warum der Spieler da liegt, wo dann der Moderator insistiert, angedeutet hat, dass es durch ein Bengalo gewesen wäre. Aber ja, gute Besserung an Knipping. Der hat sich wohl das Wadenbein gebrochen. Das ist natürlich furchtbar und wünscht mir ihn nicht. Aber die Szene dazu habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Und ich hoffe, dass er zur nächsten Saison wieder fit ist.
Ja, das ist wohl leider nicht der Fall. Also Wadenbeinbruch braucht wohl länger, um ja rechtzeitig für die nächste Zweitligasaison fit zu werden. Habe ich auch auf jeden Fall gelesen. Das ist ja, da erst um Bengalos ging, war aber nicht der Fall. Die Szene, wie es dazu kommt, ist irgendwie auch in keiner Zusammenfassung zu finden. Deswegen kann ich da leider auch nicht viel sagen. Noch ganz kurz vielleicht zu diesem nicht gut ausgespielten Konter. Also es ist Löwen, Srelak und noch ein Clubspieler und Srelak steht halt, weiß ich nicht, einen halben Meter vor Löwen im Abseits. Und Löwen läuft allein auf Schuhen zu, passt dann auf Srelak und dann, ja, wird die Situation natürlich abgepfiffen, aber unmittelbar danach wurde eben auch das Spiel abgepfiffen. Eduard, ja, stimmt. Unmittelbar danach herum wurde eben auch das Spiel abgepfiffen und damit war es klar, der erste FC Nürnberg ist Rekordaufsteiger und ja, geht zum 8. Mal hoch in die erste Bundesliga.
Ja, wunderbares Gefühl, also.
Wird auch nicht schlecht, oder? Ich habe schon wieder Gänsehaut. Nee.
Ist auch schwierig, tatsächlich irgendwie in Worte zu fassen. Also ich stand da irgendwie, oder ich saß vielmehr und habe so eine innere Zufriedenheit gehabt, so eine innere glückliche Zufriedenheit. Ich habe auch nicht so jetzt hier so rumgeschrien und gejubelt, dass Nachbarn oder irgendwelche Menschen auf Straßen gedacht haben, Mensch, was ist denn bei dem jetzt kaputt? Es war vielmehr innere glückliche Zufriedenheit.
Ja, Jerome, was haben deine Nachbarn gedacht?
Ja, du meinst mich, oder?
Entschuldigung, Jakob, wollte ich. Ja, Jeromes Nachbarn haben nichts gedacht, haben wir ja gerade erfahren. Entschuldigung, Jakob, was haben deine Nachbarn gedacht?
Ja, ich glaube, Jerome und ich sind da sehr artverwandt. Bei mir liegt es auch mit dran, dass es war mehr Erleichterung, weil ich habe es für unfassbar wichtig empfunden, dass wir diese Saison aufsteigen, aus finanzieller Sicht auch. Und auch aus der Gegnerkonstellation. Und hab uns von Anfang an eigentlich auch oben dabei gesehen. Vom ersten Testspiel an gegen Inter Mailand war ich eigentlich davon überzeugt, dass wir ein Spielsystem spielen können, das in der zweiten Liga zum Erfolg führt. Und ich finde, auch wenn es jetzt erst der vorletzte Spieltag war und es hätte noch knapper sein können, aber ich finde, dass wir absolut verdiente Aufsteiger sind in der Liga und auch individuell zu den besten Mannschaften gehören. Und die haben das richtig gut gemacht, die Jungs. Wir haben wirklich auch schwere Verletzungen durch Kerk und Ishak überwunden. Und ja, da kann man stolz drauf sein, da können die Spieler stolz drauf sein. Und das haben sie wirklich super gemacht. Und da freuen wir uns jetzt schon seit längerem daran.
Ja. Genau, also das war vielleicht auch noch das, warum es, es war absehbar so ein bisschen, oder nicht absehbar, aber es war im Bereich, im guten Bereich des Möglichen, dass man aufsteigt, es war kein Zittern bis zum Schluss und wir waren irgendwie immer in der komfortablen Situation, dass man sich nochmal einen Ausrutscher leisten konnte die letzten Wochen oder jetzt halt nach dem Kiel-Spiel und deswegen vielleicht auch nicht die komplette Ekstase, weil man irgendwie die ganze Saison schon oben mitgespielt hat und auch wenn es jetzt ein bisschen arrogant klingt, aber ich nie Angst vor Regensburg oder Bielefeld hatte einfach und solange da kein Ingolstadt oder Union oder die sonst welche Mannschaften, die da gehandelt wurden vor der Saison wirklich nah rankamen, wie es Jakob schon gesagt, individuell gut besetzter Kader, gute Spielidee, da, ich will nicht sagen, es hat sich abgezeichnet, das ist als Fan immer ganz schwierig, aber es war mehr als im Bereich des Möglichen einfach und vielleicht deswegen auch nicht die totale Ekstase, sondern vielmehr diese Grundzufriedenheit.
Ja, schön, dass ihr so optimistisch von vornherein wart, gefällt mir. Hoffen wir mal, dass ihr dann vor der nächsten Saison auch so optimistisch seid. Ich bedanke mich erstmal bei euch beiden.
Europapokal.
Ja, bitte. Ist nicht nur einmal gesungen worden, es sind im Laufe der Sendung noch ein paar andere Fangesänge zu hören. Die gehen nicht nur nach Europa. So viel schon mal vorweg.
Man muss die Clubfans einfach lieben.
Ja, es gibt nur irgendwie zwischen wir steigen ab und wir holen die Champions League und alles dazwischen ist nicht im Bereich des Möglichen.
Vorsicht Bayern.
Ja, als Clubfan kennt man nur Extreme.
Die sogenannte Schwarz-Rot-Brille.
Ja. Wie gesagt, vielen Dank an Jerome und an Jakob, die mit mir das Spiel nochmal betrachtet haben und die es im Gegensatz zu mir vor allen Dingen auch wirklich betrachtet haben. Wir sind dann gleich hier bei Total Beklubbt wieder da und dann gibt's hier drei neue Gäste und dann sprechen wir über was, das ist im Laufe dieser Aufstiegsfeierlichkeiten so ein bisschen, ja, hochgekocht worden vielleicht auch, denn Michael Kölner hat sich geäußert zu seiner Zukunft vom 1. FC Nürnberg und da wollen wir natürlich auch darüber sprechen, was denn nun am Sonntag da bevorsteht. Gibt's die Meisterschale oder gibt es sie nicht? Das gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren vom Bundesliga-Special. Zu jedem Spieltag bringen dich meine Gäste und ich auf den neuesten Stand rund um alle 18 Vereine der Bundesliga. Alle 9 Spiele werden besprochen. Tipps, Theorien und Meinungen nur für euch. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns bei iTunes eine Rezension. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Zuge der Feierlichkeiten auf dem Dach des Funktionsgebäudes beim Pfalzner-Weiher oder wie auch immer wir es genau nennen wollen, hat Michael Kölner eine Aussage getroffen, die in Nürnberg ein bisschen hohe Wellen geschlagen hat. Und darüber möchte ich mich jetzt mit meinen nächsten drei Gästen unterhalten. Simon, Steffen und Markus, allesamt bekannte Stimmen, sind jetzt zu Gast. Erstmal hallo, ihr Erstligisten.
Hallo, du Erstligist.
Hallo, ihr anderen Erstligisten.
Hallo, ihr Rekordaufsteiger.
Ja, wir wollen uns natürlich jetzt mal so ein bisschen dieser Aussage da widmen, was er da gesagt hat. Für alle, die es nicht so ganz mitbekommen haben, ich zweifle zwar daran, dass es an irgendjemandem vorbeigegangen ist, hören wir uns erst nochmal kurz an, was Michael Kölner im Bayerischen Rundfunk gesagt hat.
Alle meine Freunde, so jetzt mal, raten mir jetzt auf dem Höhepunkt, das hier nicht aufzuhören. Also das ist ja immer so, verlierst du hier 5 Spiele, jagen die dich wahrscheinlich hier vom Hof. Also das muss man auch realistisch betrachten und ich will mich hier nicht vom Hof jagen lassen. Also ich will die Zeit hier selber am Ende auch bestimmen. Das beschäftigt mich natürlich, keine Frage. Das ist zwar hier eine tolle Zeit, aber man muss immer realistisch sein. Das ist Profigeschäft, das ist ein knallhartes Business.
Ja, Simon, das ist natürlich schon irgendwie so ein Satz, der ist vielleicht in diesen ersten Feierlichkeiten noch so ein bisschen untergegangen, aber spätestens Montag hat er dann eben, wie gesagt, so ein bisschen dafür gesorgt, dass in diese ganze Aufstiegs-Euphorie so ein kleiner Wermutstropfen reingegossen wurde. Denn das ist nicht unbedingt das, was man hören möchte, oder?
Es ist nicht das, was man hören möchte, aber ich finde, es ist eine sehr menschliche Aussage von Kölner und es zeigt auch wieder, dass Kölner eben nicht dieser 0815 weichgespülte Fußballtrainer ist, sondern dass er eben jemand mit Ecken und Kanten ist und der auch klar sagt, was für ihn wichtig ist. Und für ihn ist es eben wichtig, in Ruhe arbeiten zu können. Und da kann es eben in der ersten Liga halt auch mal passieren, dass man die ersten 5 Spiele Mannschaften wie Hoffenheim, Leipzig und Bayern kriegt. Und wenn es gegen die Bayern 5 hagelt, dann will er halt nicht wie nach dem Derby von irgendwelchen sogenannten Fans irgendwelche persönlichen Briefe bekommen, die ihn da anfeinden und ihn als Alleinigen dafür verantwortlich machen. Und das ist eben das, was ich aus der Aussage mitnehme. Er will vielleicht auch ein bisschen mehr einerseits Menschlichkeit im Fußballgeschäft und er will vor allem die bedingungslose Unterstützung der Fans, weil es muss uns allen klar sein, dass es in der ersten Liga von Anfang an nur um eins geht und das ist der Klassenerhalt. Und wenn man da nach 5 Spieltagen oder nach 6 Spieltagen, weil es halt mal am Anfang scheiße läuft, weil man vielleicht auch Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen, an die Geschwindigkeit und alles, weil das ja in der ersten Liga doch ein Unterschied zur zweiten Liga ist. Und wenn man da dann den Trainer schon feuert, ist es in meinen Augen schon immer ein Fehler gewesen. Und genau das möchte Kölner da auch sagen, dass es eben, dass man vielleicht mal auch die Fans immer den Rückhalt geben, den sie jetzt zuletzt gegeben haben und mit denen sie auch einen Club ein Stück weit zum Aufstieg getrieben haben. Und mehr, ich glaube, mehr fordert er nicht von Verein und Mannschaft.
Man muss vielleicht
einfach nur Rückhalt.
Entschuldigung. Ja, man muss vielleicht noch was ergänzen. Das ist in dieser Aussage gerade in dem O-Ton gar nicht drin gewesen. Er hat ja noch weiter gesagt, dass er eben die Wahrscheinlichkeit sehen möchte, dass es eine super Zeit wird, dass für mich eine hohe Lebenszufriedenheit prognostizieren kann. Also das ist, finde ich, eine sehr menschliche Aussage, dass er eben sehen möchte, okay, auch wenn da Misserfolg ist, aber ich möchte diesen Job noch gerne machen, ich möchte nicht der Buhmann für alle sein, das sehe ich ähnlich wie du. Steffen, du siehst das Ganze so ein bisschen anders, habe ich den Eindruck gehabt, auf Twitter. Wie ist dein Standpunkt dazu?
Also, ich hatte die tolle Gelegenheit, im Zuge eines Praktikums Köln auch persönlich kennenzulernen, auch seinen Umgang mit den Medien näher kennenzulernen, auch ihn als Menschen ein bisschen kennenzulernen, wenn auch nicht wirklich so wie seine Freunde, wie er in dem Interview eben sagt. Kölner sagt manchmal Dinge, von denen auch der Verein im Nachhinein denkt, dass es besser ist, lieber es nicht gesagt zu haben oder es vielleicht in anderen Worten zu sagen, weil ich glaube, dass das, was der Simon daraus interpretiert, ist für mich vollkommen nachvollziehbar und auch vollkommen verständlich und wie ihr beide auch sagt, vollkommen menschlich und auch sehr respektabel. Aber eben in den Worten, denen er es ausdrückt, dass er einen Rücktritt andeutet oder dass er eben andeutet, nicht in dem nächsten Jahr noch Trainer hier zu sein, finde ich einfach falsch ausgedrückt. Weil inhaltlich bin ich da vollkommen bei euch, dass es sehr schön ist, dass er eben so differenziert über die aktuelle Lage nachdenkt und auch über die Geschehnisse rund um den Club. Aber auch er muss eben einsehen, dass die Mannschaft Stand heute sehr wahrscheinlich, wie eben auch schon Simon gesagt hat, lange um den Abstieg mitkämpfen wird, einfach weil es qualitativ zwischen der ersten und zweiten Liga so große Differenzen gibt. Und so souverän ist der Club in diesem Jahr nicht aufgestiegen, wenn man es vergleicht mit den vorherigen Punktzahlen in den vorherigen Jahren. Deswegen glaube ich, dass es für den Club noch härter wird als für andere Aufsteiger wie eben Stuttgart, Hannover, Leipzig will ich gar nicht nennen, aber auch eben Freiburg, weil ich glaube, dass, auch wenn es natürlich sehr ungern gehört wird, aber eben aufgrund dieser Leistungsdichte war es auch, das klingt jetzt hart, aber es war vielleicht auch einfacher, dieses Jahr aufzusteigen, weil du einfach mit einer gewissen Kontinuität und eben Euphorie einfach was schaffen konntest, was in den Jahren zuvor nicht dazu gereicht hat, um aufzusteigen. Und das hat auch Wolfgang Lars in seinem, der NN-Redakteur, Uli Dickmeyer in seinem NZ-Kommentar eben auch geschrieben, dass es in diesem Jahr einfach diese Chance gab, mit ich will nicht sagen mit einer schwächeren Leistung, aber mit einer Leistung, die unter der Leistung von den letztjährigen Aufsteigern ist, einfach aufzusteigen und da dann so eine Aussage zu bringen, von wegen, dass er zurücktritt, nur weil er denkt, dass es vielleicht nicht so laufen könnte und er deswegen Kritik bekommen wird, das kann ich ihm jetzt schon versprechen, dass es Kritik geben wird, weil einfach auch die Erwartungshaltung in Nürnberg, auch wenn wir als Aufsteiger wieder nach oben kommen, eben nicht sein wird, dass wir die ersten 5 Spiele alle in Folge verlieren, egal gegen wen sie sein werden. Und deswegen glaube ich, finde ich, ist es ein bisschen hart, dass er sich so ausdrückt, auch wenn ich ihn inhaltlich vollkommen nachvollziehen kann und auch wenn ich wie Simon ein Freund davon bin, wenn man langfristig an Trainern festhält, weil es dann sehr oft zu größerem Erfolg führen kann.
Ja, Markus, ist denn überhaupt Kritik das, was er anspricht? Das ist meiner persönlichen Meinung nach nicht so. Es ging ja, der O-Ton war ja vom Hof jagen. Das ist ja nicht, dass er kritisiert wird. Und nicht, da geht's meiner Meinung nach auch nicht darum, dass du 4-5 Spiele verlierst, wie er es anspricht, sondern dass eben dann die Gemengelage vielleicht auch aus Erwartungshaltung im Umfeld, aus Medienlandschaft, und aus, ja, Automatismen im Fußballgeschäft eben dazu führen, dass er dann letzten Endes geschasst wird. Und genau das möchte er sich doch ersparen, oder? Also so habe ich das Ganze verstanden. Wie siehst du es?
Also ich glaube ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr, dass das Kritik war oder Angst, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga nicht mithalten können oder eine große Durststrecke machen. Ich glaube, da möchte ich dem Steffen dann ein bisschen widersprechen. Er hat sich sehr, sehr wohl ganz genau überlegt, welchen Wortlaut er wählt. Und ich denke, also so hört sich zumindest für mich an, im Moment ist jetzt wieder alles eitel Sonnenschein am Pfalzner Weiher. Die Clubfans liegen sich alle in den Armen, es wird schon Europapokal gesungen und so weiter. Aber genauso schnell kann diese Stimmung auch kippen. Ich darf nur an die Derby-Niederlage erinnern, wie dann in den, wenn du da Facebook aufgemacht hast oder auch teilweise bei Twitter, was da gleich wieder an bodenloser Beschimpfung dann rauskam. Und ich meine, ich lese mir schon gar nicht mehr die Kommentarzeilen bei NN oder NZ überhaupt im Internet durch, weil da wird's da echt übel. Und ich glaube, genau da möchte er so ein bisschen den Hebel ansetzen. Das ist das, was er anspricht. Ich glaube nicht, dass es irgendwie was damit zu tun hat, dass er Angst hat, wenn er die ersten 4-5 Spiele verliert, dass der Bonnemann sagt, ja, Michel, das war's jetzt, du kannst gehen. Das glaube ich nicht. Er will, glaube ich, die Fans oder diejenigen, die sich selbst als Fans bezeichnen, einfach ein bisschen sensibilisieren für das ganze Thema.
Ja, vielleicht eben dann doch auch darauf vorbereiten, dass der Misserfolg, muss man ja auch einverstanden sagen, und ich bin da ja völlig bei Steffen, ich bin auch völlig bei Simon, der Misserfolg wird kommen. Das ist, glaube ich, unausweichlich. Das geht gar nicht anders. Du bist Aufsteiger in die erste Liga. Alles andere wäre eine Riesenüberraschung und es gab Mannschaften, die sind aufgestiegen, sind mit 4 Siegen gestartet, nur am Ende krachend abzusteigen. Also es ist vielleicht eben genau das, worauf er hindeuten wollte, dass dieser Misserfolg kommen wird und dass man dann vielleicht auch nochmal hinterfragen sollte, bevor man lauthals wie ein Rohrspatz schimpft. Also vielleicht ist es ja eben genau das. Ich glaube, Simon wollte was sagen.
Ja, also ich bin da auch wirklich der Meinung wie der Markus, weil eben er kritisiert genau dieses Verhalten der Fans nach dem Derby. Also wenn man zum Beispiel das Interview von ihm, ich glaube bei Sky Sport News war es, wo es anspricht, oder beim Kicker, ich weiß es gerade nicht genau, aber irgendwo spricht er das auch wirklich an, eben diese bösen Briefe, die er nach dem Derby erhalten hat, diese Beschimpfungen. Und er fordert eben das kam vielleicht vorhin in meiner Aussage auch ein bisschen falsch rüber. Also er fordert nicht dieses nicht vom Hof jagen, glaube ich, nicht weniger vom Verein als von den Fans. Weil ich glaube, mit Andreas Bornemann hat er im Vorstand einen ziemlichen Fürsprecher. Jemand, der auch eine Kontinuität festhält und gern so arbeitet. Und deshalb macht es sich da, glaube ich, auch weniger Sorgen als bei den Fans. Und wenn man gesehen hat, wie dieser Zusammenhalt in den letzten Wochen Mannschaft, Verein und Fans zusammengeschweißt hat, dieses Ding möchte er halt eben beibehalten und will dann eben nicht nach einer Durststrecke der Buhmann bei den Fans sein und eben wieder unter der Gürtellinie angegangen werden. Und was man da teilweise wirklich in den sozialen Medien, sei es Twitter, Facebook oder Clubforum oder eben auch der Bodensatz der Kommentarspalten bei nordbayern.de oder so, was man da teilweise lesen musste, ist schon also sehr weit unter der Gürtellinie. Also wenn man so in der Arbeit von Kunden angegangen würde, wenn man mal schlechte Leistung abliefert, dann würde es einem auch zu denken geben. Und dann würde man sich auch überlegen, ob man dort weiterarbeiten möchte.
Ja, vor allem, glaube ich, möchte er, sollte sich auch jeder selber mal hinterfragen, der in den sozialen Medien unterwegs ist, dass er seine Kritik vielleicht ein bisschen überlegter äußert und nicht nach ein paar schlechten Leistungen gleich ins Bodenlose die Leute dann beleidigt, die Spieler beleidigt, das Trainerteam beleidigt. Und das ist für mich auch nicht nur ein Problem bei uns beim FCN, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem, dass halt viele sich wirklich in der Anonymität verstecken Und jetzt, wenn der Erfolg da ist, liegen sie sich alle in den Armen. Da ist Friede, Freude, Sonnenschein. Aber genauso schnell kann sich halt jeder dann wieder extrem negativ äußern. Also nur als Beispiel, ich möchte mich da gar nicht ausnehmen. Ich muss mich da auch ein bisschen hinterfragen. Aber was in der letzten Saison mit Laszlo Szczepsi abgegangen ist oder auch in dieser Saison mit Edgar Sully, das ist teilweise echt nicht in Ordnung. Wir sind alle nicht jeden Tag beim Training dabei und deswegen sollte man einfach mal dem Trainer auch ein bisschen Vertrauensvorschuss geben, dass er schon weiß, wen er aufstellt und auch wir alle, wenn wir auf der Arbeit sind. Wir haben nicht jeden Tag einen super Tag. Wir haben auch Phasen, wo es richtig scheiße läuft. Und wenn da der Chef dann käme oder irgendein Außenstehender und uns dann so zur Sau macht, wie sich teilweise Spieler und Verantwortliche vom FCN in den sozialen Medien beschimpfen lassen müssen, wird uns allen wahrscheinlich nicht gefallen.
Steffen, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich würde so viel sagen, es fällt mir so wenig ein. Die Frage ist, ob Kölner überhaupt auch in dieser Saison sich dieses Vertrauen hat erarbeiten können, weil du sprichst zum Beispiel gerade das Thema Sully an. Ich weiß nicht, wie oft in der Startelf stand, aber gefühlt hat man jedes Mal danach eine Grunddiskussion hat führen müssen, warum es denn richtig ist, jetzt Sully doch aufzustellen und warum man dem Trainer eben vertrauen soll, warum er Sully aufstellt. Und ich weiß nicht, wie oft Kölner die Frage gestellt bekommen hat, warum er Sully aufgestellt hat, und er hat es dann mal wieder fachlich hervorragend beantwortet. Und ich würde sagen, ich trage meinen Teil auch dazu bei, dass das noch mehr Menschen mitbekommen. Und trotzdem, obwohl Kölner es sachlich gut begründen kann, wird trotzdem wieder auf ihn eingehauen. Und das, obwohl wir eigentlich konstant in der ganzen Saison immer in Aufstiegsrängen in Nähe waren oder eben auch auf einem Aufstiegsrang. Also ich würde... Ich verstehe nicht, warum er mitten in dieser Euphoriephase so eine Aussage trifft, wo es nicht eigentlich viel besser wäre, diese Euphoriephase weiter anzuhalten und noch mehr zu schüren, weil ich glaube nicht, dass wir ohne einen guten Saisonstart, ohne diese Euphorie mit in die nächste Saison zu nehmen, so überragende Chancen auf den Klassenerhalt haben werden, weil wir einfach teilweise nur die Hälfte vom Etat haben von etablierten Bundesligisten. Deswegen fände ich eigentlich richtiger, wenn man diese Euphoriephase versucht, möglichst lange anzuhalten, wie zum Beispiel es Kiel diese Saison gemacht hat. Wir sind auch aufgestiegen, haben diese Euphorie immer mittragen können, gefühlt über das ganze Jahr hinweg, und dann entstand auch eine neue Euphorie, weil du einfach dir einen anderen Maßstab gesetzt hast. Und ich habe halt eben das Besorgnis, dass wenn er jetzt schon, wenn auch inhaltlich vollkommen richtig, aber wenn er jetzt schon auf die Euphoriebremse drückt, indem er sagt, es kann auch Misserfolg kommen, dass wir dann diese Euphorie eben nicht mit in die neue Saison reinnehmen können und dass er damit vielleicht sogar dem eigenen Erfolg schadet, auch wenn er es gar nicht so meint. Und ich glaube nicht, dass Kölner über seine Aussagen so differenziert immer nachdenkt, wie es vielleicht der Leser nach dem dritten oder vierten Mal lesen tut.
Ja, bloß wann soll er denn den Finger in die Wunde legen? Wenn wir die ersten 5 Spiele verloren haben, dann wird genau das passieren, was nämlich bei Alois Schwarz passiert ist. Ach Gott, jetzt heult er wieder und so. Ich find's genau den richtigen Zeitpunkt, weil jetzt hört ihm jeder zu, jetzt kann er die Leute zum Nachdenken bringen. Wenn er's nach den ersten verlorenen Spielen macht, wie gesagt, halte ich dann das wird ihm dann als reines Gejammer ausgelegt werden.
Ich finde den Quervergleich zwischen Alois Schwarz und Michael Kölner nicht wirklich sehr sinnvoll, weil es erstens zwei vollkommen unterschiedliche Ausgangslagen sind von den Charakteren her. Das ist ja wie, ich möchte nicht sagen Himmel und Hölle, aber es sind ja extreme Unterschiede zwischen beiden festzustellen.
Aber es sind die gleichen Fans, die jedes Mal kritisieren.
Auch das nicht, weil ich glaube, dass jetzt viel mehr Leute dem Club Aufmerksamkeit schenken, die es davor nicht getan haben.
Weil jetzt der Erfolg da ist. Aber wenn der Erfolg ausbleibt, dann werden genau diejenigen, die auch bei Alois Schwarz geschimpft haben, genauso über Michael Kölner herziehen.
Aber die bei Alois Schwarz geschimpft haben, sind die auch immer mitgegangen sind, weil die haben auch in der zweiten Liga, selbst im dritten Jahr nach einer verlorenen Relegation noch die Clubspiele angeschaut. Und die dann zu kritisieren, weil sie kritisieren, dass ein Trainer keine gute Arbeit leistet, finde ich finde ich nicht ganz richtig, weil auch wenn es natürlich nicht richtig ist, wie die Kritik in vielen Fällen geäußert wird, und da müssen wir ja gar nicht drüber sprechen, dass es in vielen...
Du hast mich nicht verstanden, Steffen. Ich hab nicht gesagt, dass es verkehrt ist, zu kritisieren, sondern es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, jeder sollte sich einfach mal selber hinterfragen.
Aber war es denn nicht, aber es war doch richtig, Kölner nach dem verlorenen Derby zu kritisieren. Ich meine, über die rechte Defensivseite, über Fuchs, ging gefühlt jeder zweite Angriff von Fürth. Das war einfach ein klassischer Fehlgriff. Und dann, finde ich, ist Kritik auch einfach erlaubt, auch wenn er natürlich in der Saison davor viele Entscheidungen richtig getroffen hat. Aber die Entscheidung war falsch. Dafür darf er meiner Meinung nach auch sachlich kritisiert werden. Natürlich in einem gewissen Rahmen, gemessen an der Gesamtsituation, natürlich nicht übertrieben. Aber ich finde, dass sachliche Kritik auf jeden Fall immer erlaubt ist, und dann einen Rückschritt anzudeuten,
das kritisiert er ja auch nicht.
Das hat er eben nicht gesagt. Sachliche Kritik, da ist, glaube ich, jeder froh, wenn er sachliche Kritik bekommt. Aber nach dem Derby, ich habe fast nirgendwo sachliche Kritik gesehen.
Ja, also da war, schmeißt den blöden Oberpfälzer Moosbüffel raus, noch das Harmloseste. Nur weil er ein Derby verloren hat.
Aber so,
und solche, das, und das ist genau das, was er kritisiert. Da hast du ihn möglicherweise auch, entweder hast du zu viel reininterpretiert oder ihn vielleicht auch falsch verstanden. Er kritisiert die Art und Weise der Kritik. Deswegen legt er jetzt den Finger in die Wunde, wo alle in der Aufstiegseuphorie sind. Er legt jetzt den Finger in die Wunde, um den Leuten zu sagen, schaut mal, wie eure Kritik, euer unmenschliches Scheiße im Internet platzieren, sich auf andere auswirkt. Nämlich so, dass sie sich nach einem Aufstieg überlegen, ob sie überhaupt weitermachen, weil sie keinen Bock mehr drauf haben, wenn es mal schlecht läuft, so behandelt zu werden.
Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich denke, wir sind uns nämlich auch alle einig, dass sachliche Kritik nicht nur erlaubt sein muss, sondern regelrecht notwendig ist. Anders gibt es keinen Fortschritt, wenn es keine sachliche Kritik gibt. Und ich denke, wir sind uns auch alle einig, dass Fußball Seiten an Menschen zutage fördert, auch an uns. Markus hat es angesprochen, die nicht immer unbedingt nett sind. Das passiert ab und zu, das wird keiner von uns abstellen können. Das ist irgendwie ein Stück Fußballfan sein. Aber dass man, bevor man eben irgendwas in die Tasten haut, vielleicht doch nochmal ganz kurz den Kopf anschalten sollte und es vielleicht auch nicht unbedingt nach Sex Seidler tun sollte. Insofern, haben wir das jetzt auf jeden Fall hier erstmal so ein bisschen auseinanderklamüsert. Wir sind nicht ganz einer Meinung offenbar, aber das gehört eben zum Fußballfansein auch dazu. Und wir werden nächste Saison hoffentlich nicht ganz so oft darüber reden müssen, dass Michael Kölner falsche Entscheidungen getroffen hat, und sind gespannt, wie sich's dann entwickelt. Am Sonntag wurde gespielt, also war es auch am Sonntagabend. Da waren sich die Fans auf jeden Fall erstmal einig, die da am Pfalzner Weiher standen, dass Michael Kölner ein guter Teil des Aufstiegs zuzuschreiben ist. Und das war dann auch im Facebook-Live-Video des FCN zu hören. Und wir sind dann gleich nochmal da mit Steffen, Markus und Simon und sprechen dann über das anstehende Finale um die Meisterschaft in der zweiten Fußball-Bundesliga.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, wir sind Andreas Thies
und Christian Ömicke von meinsportradio.de Go Snooker.
Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grüntisch.
Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse.
Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Ömicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Michael Kölner, wie gesagt, mit der Aussage bezüglich seines Trainerdaseins beim ersten FC Nürnberg so ein bisschen, ja mal ganz kurz, die Aufstiegseuphorie eingedämpft oder eingefangen. Nichtsdestotrotz ist es im Prinzip seit Sonntag 17:20 eine einzige rot-schwarze Party und damit möchte ich natürlich jetzt auch noch, oder darüber möchte ich mit Steffen, Simon und Markus natürlich noch ein bisschen sprechen, denn es ist noch ein Spiel zu spielen und das wird ein vielleicht lauer Sommerkick, vielleicht geben sich beide auch noch richtig Mühe, denn Fortuna Düsseldorf ist zu Gast beim 1. FC Nürnberg, beide haben 60 Punkte, Nürnberg die klar bessere Tordifferenz, sprich Düsseldorf muss gewinnen, Nürnberg reicht ein Punkt. Für den Rest der Liga liest es sich wie einvernehmlicher Fußballgeschlechtsverkehr, wie es Anna, die bei uns im Gegnergespräch für Braunschweig zu Gast war, nannte. Es ist ein Spiel, das, glaube ich, jeder sich vielleicht auch so gewünscht hat, dass man da jetzt tatsächlich dann da zwar ein bisschen um die goldene Ananas spielt, aber dass vor allen Dingen der Aufstieg durch ist und darüber ist ja erstmal jeder froh, oder Markus?
Ja, also so die goldene Ananas sehe ich da gar nicht. Es ist diese komische Felge ist ein Pokal, der bei uns im Museum noch fehlt, auch wenn wir schon mehrfach Zweitligameister waren. Aber damals gab es eben dieses gute Stück noch nicht. Und ich glaube, die Mannschaft, die ist im Moment so heiß wie Frittenfett, auch jetzt durch diese Aufstiegseuphorie. Ich glaube nicht, dass die sich das Ding noch nehmen lassen. Die werden heiß sein und da werden Kölner und sein Trainerteam dann schon auch dafür sorgen, dass die dann die Spiele genauso, also das Spiel jetzt am Sonntag dann genauso angehen wie die vergangenen Spiele. Und ich glaube also nicht an einen lauen Sommerkick.
Ja, Steffen, was denkst du? Wird es ein lauer Sommerkick? Wird es hier richtig um die Wurst gehen? Oder ist es irgendwas dazwischen? Ist es so typisch letztes Saisonspiel des 1. FC Nürnberg? Denn in den letzten Jahren waren das meist eher schwer anzugucken, um es mal vorsichtig zu formulieren.
In den letzten Jahren war es meist schwer anzusehen. Aber in den letzten Jahren war zum Beispiel einmal die Relegation war zum Beispiel fix, dann einmal ging es um den Klassenhalt, da hat man auch nicht schön gespielt. Das andere Mal war man auch in einem langweiligen Mittelfeld. Ich glaube, das war das letzte Spiel von Stefan Rutenbeck in der Abstiegssaison, also in der ersten, im ersten Jahr nach der Abstiegssaison. Also es war nicht wirklich, wo du sagst, boah, da war auch die Ausgangslage für ein richtig geiles Spiel, aber ich glaube, das Spiel bietet sehr viel, um ein sehr geiles Spiel zu werden. Und ich glaube, dass alle Clubspieler spätestens am letzten Sonntag gemerkt haben, was für eine geile Unterstützung hinter ihnen steht, was für eine verbundene Stadt mit diesem Verein besteht. Und ich glaube, dass da die Motivation unendlich sein wird. Ob es jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, dass wir erst eine Woche später aufgestiegen sind, ist jetzt die Frage, weil da vielleicht auch so ein bisschen man sagt, man hat auch ein bisschen was getrunken in der Nacht. Ich hoffe, dass spätestens bis Sonntag schon wieder alles raus aus dem Blut ist, weil es soll nicht wenig gewesen sein. Und dass da einfach zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die beide sehr viel wollen und beide auch nicht wirklich was zu verlieren haben, weil eben beide schon fest aufgestiegen sind. Und ich glaube, dass es für den Club einfach nur Weltklasse wäre, das auch noch im eigenen Stadion krönen zu können, auch noch im letzten Saisonspiel. Es ist eigentlich die perfekte Voraussetzung für ein ganz großes Dilemma. Aber es gibt so ein tolles Sprichwort, wird auch oft gesagt hier bei Total Beklubbt, und zwar der Club ist ein Depp. Aber ich glaube, dass dieses Wochenende nicht so sein wird und dass der Club es schaffen wird, kein Depp zu sein und die Fortuna mindestens mit einem Remis in Schacht halten kann oder auch bezwingen kann. Und der Club wird diese wunderschöne Felge in sein Museum stellen können. Einfach nur, weil der Club diese Saison kein Depp mehr ist.
Ja, die Fortuna am Ende quasi glücklos, glaubt Steffen. Simon, wir beide haben, und das ist, glaube ich, kein Geheimnis, schon mehr als nur ein Bier zusammen getrunken, aber ich glaube noch nie so viele, dass auch Montagabend, wenn da vielleicht noch eins getrunken wurde, am Sonntag nicht alles wieder raus war. Ich glaube, da müssen wir uns die wenigsten Gedanken machen. Was erwartest du für eine Begegnung am Sonntagnachmittag?
Also ich erwarte jetzt auch keinen lauen Sommerkick, sondern ich glaube, dass beide Mannschaften wirklich darauf aus sind, die Saison mit dem ersten Platz zu krönen. Und es wird, ich weiß nicht, Es gibt nur zwei Varianten. Entweder wird von beiden Teams direkt von Anfang an volle Attacke gefahren, oder beide rechnen genau damit beim Gegner und spielen sehr vorsichtig. Und deswegen weiß ich da echt nicht, was ich da erwarten soll. Ich hoffe auf Attacke, weil es einfach schöner anzuschauen ist. Und der Club ja auch in der Defensive eigentlich recht gefestigt ist. Und deshalb sehe ich da für uns, wenn beide Attacke gehen, die besseren Chancen. Ich hoffe nur drauf, dass sich die Düsseldorfer Fans auch zu benehmen wissen, genauso wie sich auch hoffentlich die Clubfans zu benehmen wissen, weil ich will nicht dann, wenn dann irgendwie die Tore geöffnet werden und alle auf den Rasen kommen, dass es dann noch irgendwie Keilerei gibt, weil die Düsseldorfer sogenannten Fans ja auch vor ein oder zwei Jahren in der Nürnberger Innenstadt auch ein Café zerlegt haben beim Auswärtsspiel. Also ich hoffe mal, dass es da nicht zu irgendwelchen Reibereien gibt, und sonst wäre ich mit dem Unentschieden zufrieden und ich hoffe auf einen Sieg.
Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Ausnahmsweise, weil wir ja aufgestiegen sind, bin ich der gnädigste Moderator der Weltgeschichte. Nein, Spaß beiseite. Wir lassen den Tipp einfach ausfallen in dieser Woche. Aber ihr dürft euch alle noch was wünschen. So macht man das, wenn was Erfreuliches passiert ist. Was wünschst du dir fürs letzte Saisonspiel, ganz abgesehen von dem Sieg, Markus?
Ich wünsche mir ein gemütliches Bierchen mit euch, wenn ihr da seid. Und schau mal, ob er mich überhaupt noch erkennt, weil ich habe endlich meinen Relegationsbart weg.
Stimmt, der Relegationsbart. Und ich werde es verpassen. Ich möchte bitte ein Bild geschickt bekommen. Ich bin ja in London, deswegen verpasse ich's. Gut, aber ja, das lässt sich sicherlich einrichten zwischen Simon und dir. Steffen, was wünschst du dir?
Also es wird das erste Mal im Stadion sein, dass ich im Stadion bin, wenn das Stadion ausverkauft ist, weil ich bin erst seit 4,5 Jahren Club-Fan und war leider bei der Relegation im Urlaub in Kanada. Deswegen wünsche ich mir einfach eine außergewöhnliche Stimmung und danach noch so ein schönes Metallstück zum Feiern.
Mensch, ihr habt alle so bescheidene Wünsche oder so Wünsche, die ich nicht erwartet habe, sagen wir es mal so. Steffen habe ich gerade schon, Entschuldigung. Simon heißt du natürlich. Simon, was wünschst du dir?
Ich wünsche mir einen Kantersieg vom Club, danach eine geile, friedliche, biertrunkene Party mit meiner Begleitung Christian, der heute übrigens heiratet und dem ich auch noch alles Gute zur Hochzeit von hier aus wünschen möchte. Und das schönste Geschenk hat ihm schon der Club am Sonntag bereitet. Also denk mal, da sollte alles gut gehen.
Ja, da schließen wir uns natürlich an. Die Frau hört es bestimmt gerne, dass der Club das schönste Geschenk gemacht hat. Ich habe ja, bin ich ganz ehrlich, eigentlich mit sowas gerechnet wie Michael Ishak trifft nochmal im Jahr 2018. Sebastian Kerk darf nochmal den Platz betreten. Aber ihr habt gar nicht so individuelle Wünsche.
Ja, das wäre natürlich beides sehr schön. Ich gehe bei dem Kantersiegwunsch natürlich davon aus, dass Kerk und Ishak treffen.
Ja, das war natürlich absolut inbegriffen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Wünsche uns ein rauschendes Jahr 2018 in Liga 1 dann und euch auf jeden Fall erstmal ein rauschhaftes Spiel des ersten FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf, dass das Ganze dann am Ende in der ersten, ja, Felgenübernahme durch einen Kapitän des ersten FC Nürnberg gipfeln kann. Das waren Steffen, Simon und Markus. Und gleich bin ich nochmal mit zwei neuen Gästen zurück und dann sprechen wir ein bisschen darüber, wie es denn eigentlich war, nachdem der erste FC Nürnberg aufgestiegen ist. In Berlin wurde gefeiert und in Nürnberg natürlich auch. Und was es davon zu berichten gibt, erfahrt ihr gleich hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Kein Aufstieg ohne Feierlichkeit, ansonsten wäre das ja auch irgendwie eine triste Angelegenheit. Und deswegen habe ich hier bei Total Beklubbt zum Abschluss nochmal 2 Gäste, die ein bisschen von den Feierlichkeiten berichten können. Das sind zum einen Daniel und zum anderen Felix, beides ja auch bekannte Stimmen hier bei Total Beklubbt. Und damit herzlich willkommen, ihr beiden Erstligisten.
Hallo.
Hallo.
Ja, Daniel, du warst in Nürnberg dann dabei, als die Mannschaft am Pfalzenerweiher ankam. Felix ist Mitglied der Klubberer 04, also dem Fanclub aus Berlin, hat dann folglich im Wedding in Berlin gefeiert. Wir wollen einfach mal noch so ein bisschen darüber plauschen, ganz locker, wie es denn dann eigentlich war. Vielleicht, ich glaube, Daniel hat vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Fangen wir mit Felix an. Ihr wart sicherlich gut besucht im Max und Marek an dem Tag und die Stimmung war wahrscheinlich nach dem 2-0 ähnlich ausgelassen, wie sie es in Sandhausen war, oder?
Ja, also Bude war komplett voll, viele neue Gesichter, die man noch nicht gesehen hat, hier ist gelaufen und eigentlich war die Stimmung schon ab der 27. Sekunde ziemlich gut. Dann ist es ein bisschen abgeflacht, aber durchgehend eigentlich ziemlich gut, aber nach dem 1-0 mega gut und nach dem 2-0 war einfach nur noch vollkommene Eskalation, Sekt, Schnaps und ganz viel Bier.
Ja, klingt erstmal vernünftig, klingt auch gut. Daniel, du hast oftmals hier eine sehr, sehr fundierte Analyse geliefert und schriebst mir heute nur, dass es heute vielleicht nicht so möglich ist. Auch du warst in der Kneipe beim Fußball gucken und ja, ist so ein Aufstieg, wie gesagt, geht mit ein bisschen Bier einher.
Ich war nicht nur in einer Kneipe, ich war sogar in der Kneipe, würde ich geradezu sagen, und zwar im Wanner am Dutzendeich. Also das heißt ja jetzt nicht mehr so, aber für mich wird es wahrscheinlich immer so heißen. Das heißt jetzt wie eine bekannte Biermarke aus der Umgebung. Und da waren wir ungefähr 1,5 Stunden vor Anpfiff da. Und da war es wirklich schon gerammelt voll, also der komplette Biergarten außen und auch der Bürgermeister Mali war da und innen drin hat man gerade noch, also wir konnten uns dann mit 4 Leuten noch irgendwo so mit dazu quetschen und da hat man schon gemerkt, dass irgendwie so eine komisch, aber nicht im Sinne von negativ, sondern so eine Stimmung in der Luft liegt, dass alle schon irgendwie in Vorfreude sind, aber es trotzdem relativ entspannt und überraschend gelassen zuging. Also man hat ja manchmal vorm Spiel so ein bisschen dieses Gefühl, dass so die Nervosität ansteigt und die Leute so ein bisschen, ja, sprunghaft werden, sag ich mal. Und dort war es aber überraschend entspannt und ich hatte dann irgendwie das Gefühl, naja, offenbar gehen alle fest davon aus, so wie wir auch im letzten Podcast, dass das hier heute eine ganz klare Nummer wird und hier nichts mehr anbrennt, sondern alles angereicht ist für ein großes Fußballfest.
Sollte ja dann zum Glück auch so kommen. Sandhausen wurde seinem Angstgegnerruf in Anführungsstrichen nicht gerecht. Und der Club konnte am Ende dann jubeln, weil Hanno Behrens und Tim Leibold den Sieg für Nürnberg herausschossen. Ja, Felix, gehen wir wieder zurück nach Berlin. Es wurde bunt auf den Fußwegen Berlins anschließend. Es ging lange vermutlich, so wie ich dich kenne. Jetzt gibt's am Ende dann nochmal den großen Ausflug zum Abschluss nach Düsseldorf von eurer Seite.
Ja, also es wurde ziemlich bunt, das stimmt. Wir haben noch ein paar Wunderkerzen auch verteilt und vielleicht ist auch zufällig, aber das haben irgendwelche Passanten, die vorbeigelaufen sind, da irgendwie angemacht, vielleicht ein roter Rauchtopf angegangen. Eventuell unter Umständen hätte passieren können. Vielleicht waren es auch 5, man weiß es nicht. Aber es war sehr schön, sehr ausgelassen. Man hat das irgendwie gemerkt nach dem Spiel bei ganz vielen, dass das irgendwie so Riesenfreude realisieren. Nein. Aber irgendwie doch und dann so nach und nach, umso mehr die Stunden dann vergangen sind, es sind auch viele Leute nach dem Spiel geblieben und haben noch viele Biere getrunken. Ich war unter anderem natürlich auch dabei, gesungen. Es war einfach wunderschön und irgendwie konnte es keiner so wirklich glauben. Es war sich aber auch jeder, wie du gerade meintest, vorm Spiel irgendwie auch sicher, dass es klappt. Das war irgendwie komplett komisch. Und dass man das so wirklich realisiert, ist ja heute noch nicht so ganz. Aber es ist halt so. Es ist einfach nur schön gewesen. Ja, und Düsseldorf fahren natürlich ein paar von uns. Wir wollten ja eigentlich eine große Fahrt machen. Dann war aber das ganze Spiel schon irgendwie ausverkauft. Und jetzt letztendlich fahren irgendwie 10, 15 Leute von uns vielleicht. Und Vielleicht sind es auch nur 5 bis 8, ich weiß es jetzt nicht genau. Und der Rest wird wieder im Wedding gucken. Kneipe wird wieder voll sein und dann werden wir hoffentlich die Meisterschaft feiern. Ich habe ja wieder ein gutes Gefühl. Irgendwie läuft's.
Ja, es läuft definitiv. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Also, wenn ihr aus Berlin seid, es ist eine uneingeschränkte Empfehlung, ins Max und Marek zu gehen. Ich bürge dafür, dass es toll dort ist. Ansonsten, weiß ich nicht, müssen wir, glaube ich, Podcast einstellen. Daniel, toll war es, denke ich, dann auch am Sonntagabend. Du warst am Pfalznerweiher, ich hatte es eingangs angesprochen. Und Stimmung wird unmittelbar nach Abpfiff schon super gewesen sein. Aber das, was dann dort abging, das hat man in Nürnberg lange nicht mehr erlebt. Man konnte ja dann Zeuge über Live-Videos werden, Instagram, Facebook und weiß der Geier was noch. Das war außergewöhnlich, würde ich es nennen.
Absolut. Also ich würde da auch dann Felix, also dem Berliner Felix, damit wir es an der Stelle unterscheiden können, sogar auch zustimmen, dass die Stimmung danach abpfiff gar nicht so ekstatisch war, wie man es vielleicht irgendwie erwartet hätte, zumindest im Biergarten. Also klar, da brannte dann schon Jubel auf, aber es war nicht so, dass da irgendwie jetzt sofort alle Dämme brachen und sondern es gab dann ein paar irgendwie Spruchchöre und klar wurde ein bisschen gefeiert, aber es hat sich dann schon relativ schnell geleert und man hatte wirklich in dem Moment so das Gefühl, eigentlich hat das noch gar keiner so richtig verstanden. Das war halt so, ja, Fußball gucken am Sonntagnachmittag, super, gewonnen und weiter geht's im Programm, morgen muss ich ja eh wieder arbeiten, so ungefähr. Und dann sind wir tatsächlich nachher noch, weil wir irgendwie das Gefühl hatten, ja, jetzt können wir ja nicht heimgehen und da muss doch jetzt noch irgendwas passieren, so ein bisschen am Dutzendeich entlang gelaufen und da fing es dann schon so an und es wurde dann so der Auftakt zu einer, ja, ich muss fast echt sagen, magischen Nacht. Ich habe das auch auf Twitter so bezeichnet, weil ich sowas auch wirklich noch lange oder eigentlich fast noch nie so erlebt habe. Da kam dann auf einmal irgendwie fremde Menschen zu mir und haben mir und den anderen gratuliert, weil sie uns als Clubfans erkannt haben und haben sich gefreut und dann haben wir irgendwie Touristen kennengelernt, die aus Essen kamen und die dann erzählt haben, ja, wir waren da im Bayerischen Wald und machen da immer Wellnessurlaub und für die Rückfahrt suchen wir uns immer eine Stadt aus, wo wir dann nochmal Station machen und uns die anschauen. Jetzt sind wir halt irgendwie in Nürnberg und wir wussten gar nicht, dass da irgendwie Aufstieg ist, weil mit Fußball haben wir auch nicht so viel zu tun, aber ist ja total toll und also die waren da total begeistert und dann tauchte auf einmal irgendwie so dieses Gerücht auf, die Mannschaft kommt noch zurück heute wieder zum Pfalznerweiher. Ich weiß nicht, wo dieses Gerücht herkam, das lässt sich irgendwie rückblickend nicht mehr genau rekonstruieren, wer das aufgebracht hat, aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das irgendwie anders mitbekommen, aber meiner Meinung nach kam diese Info nicht offiziell vom Verein, vielleicht dann zu einem späteren Zeitpunkt, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass da vorher so eine Art Empfang der Mannschaft geplant war, weil man ja eh es versucht hat, ein bisschen ruhig zu halten im Sinne von, hey, wir planen keine Feier, solange hier nicht wirklich alles in trockenen Tüchern ist.
Kann ich jetzt auch nicht ganz auflösen. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass ich von Vereinsseite eben genau sowas gelesen hätte, dass die Mannschaft noch am Pfalznerweiher empfangen wird. Aber da möchte ich meine Hand beileibe nicht ins Feuer legen und ist, glaube ich, jetzt am Ende auch nicht wichtig.
Nee, ist auch nicht wichtig, aber ist vielleicht schon noch dann wichtig, wenn man diesen Wahnsinn, der dann da abging, nochmal in Perspektive irgendwie rücken möchte, weil, wie gesagt, vielleicht wurde es dann nach Abpfiff irgendwann bekannt gegeben, vielleicht kam dann auch da über Social Media diese Info her und dann haben wir einfach gesagt, gut, dann laufen wir halt einfach mal zum Pfalznerweiher, mein Gott, wenn da nichts ist, dann ist da halt nichts und wenn da was ist, dann sind wir mittendrin und da ging einfach wirklich die Hölle ab, also da war außer drei, ich sag mal, improvisierten Bierständen war da eigentlich nichts, aber es war wirklich um was 8:30, 9 wird es gewesen sein, war der komplette Parkplatz voll, also wirklich vom Eingang dieses Multifunktionsgebäudes, wie das so schön heißt, bis vor zur Straße, der komplette Parkplatz und rechts noch hinten zum Sportplatz, einfach ein einziges Menschenmeer. Ich habe dann nachher, weil das so Menschenmengen lassen sich ja, wenn man da selber dabei ist, irgendwie immer ganz schwer nur einschätzen, lesen können, dass es irgendwie 10.000 Leute waren, die da dann irgendwie gefeiert haben. Und ja, und dann sind es immer mehr geworden und dann kam ja tatsächlich auch noch die Mannschaft und dann sind da wirklich alle Dämme gebrochen und das war jetzt wohlgemerkt an einem Sonntagabend, da war jetzt nicht irgendwie am nächsten Tag Feiertag oder was, wo man ausschlafen konnte, sondern das war einfach mitten an einem Sonntagabend, wo am nächsten Tag wahrscheinlich die meisten wieder recht früh raus mussten und deswegen war diese Info vielleicht wichtig. Es war meiner Meinung nach eben keine offiziell geplante oder vorher angemeldete Feier, wo man halt einfach wusste, okay, die findet dann statt und dann kommen die Leute alle dahin, sondern so wie ich das mitbekommen habe, im Rausch des Abends war das mehr oder weniger spontan und improvisiert und ist da halt trotzdem zu einem wirklichen rauschenden Aufstiegsfest geworden.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der erste FC Nürnberg schrieb 19.11 Uhr, die Mannschaft hat Sandhausen eben verlassen, doch jetzt geht die Party erst so richtig los. Wir freuen uns auf euch am Pfalzner Weiher, gegen 9:30 dürfte der FCN zu Hause aufschlagen, Hashtag Rekordaufsteiger. Also, da kam dann scheinbar spätestens die Info, als womöglich längst klar war, dass es so werden wird. Es war definitiv, was ich so aus den... ja, aus diesen Videos mitbekommen habe, auch eine verrückte Atmosphäre dann dort. Wir haben jetzt im Laufe der Sendung schon so ein paar Einspieler reingebracht, was skandiert wurde, Hanno Behrens, Fußballgott, und Michael Kölner wurde hochleben gelassen, Marek Mintal bekam Sprechchöre. es war ja auf jeden Fall da spätestens dann wirklich eine ekstatische Stimmung, würde ich behaupten. Denn was ihr beide angesprochen habt, das ist im ersten Moment nach Abpfiff so ein ungläubiges Schweigen vielleicht auch war. Das haben zum Beispiel vorhin eben auch Jerome und Jakob bestätigt. Und das kann auch ich so bestätigen. Also ich hatte zwar Gänsehaut und ich hatte auch so ein bisschen feuchte Augen, weil es mir dann schlagartig wirklich so richtig, richtig bewusst wurde, was da gerade passiert ist. Aber das war auf einmal nach diesen ja 4 Jahren Tristesse zweite Liga, war es dann so, dass man es vielleicht als Clubfan auch so ein bisschen von sich weggeschoben hat, Felix, bis es wirklich absolut sicher ist.
Ja, ich habe das immer noch so ein bisschen weggeschoben und das haben auch ganz viele so weggeschoben. Also wie gesagt, so wirklich, dass es so das erste Mal kam, dass es irgendwie passiert war, so kurz bevor hier der Livestream vom Pfalzner Weiher bei uns irgendwie anging und so irgendwie du gesehen hast, okay, da rasten gerade ganz viele aus, die haben es wirklich so geschafft einfach. Die haben es einfach mal gemacht. Also ich habe mir das ja schon vor der Saison gedacht, dass genau diese Mannschaft das tut. Ich habe auch nochmal Lob für bekommen, weil ich an die Mannschaft geglaubt habe. Keine Namen sagen, aber dass sie es dann wirklich tun, ist schon irgendwie finde ich es trotzdem krass. Also, weiß nicht, es kam ja trotzdem irgendwie Ingolstadt runter und es kam ja auch Darmstadt. Und es sind jetzt zwar nicht so Köln, die jetzt runterkommen und irgendwie 40 Millionen haben, aber auch nicht irgendwie schlechten Kader und irgendwie haben die es gemacht und irgendwie hat Kölner sich durchgesetzt und es wurde gemotzt und trotzdem hat er es geschafft und ich finde es eigentlich immer noch krass, dass das einfach so passiert ist und sie es letztendlich immer noch Platz 1 holen können. Das ist einfach nur irgendwie surreal alles und nächstes Jahr dann gegen die Bauern spielen und keine Ahnung, das ist irgendwie alles noch surreal.
Ja, vielleicht wird es erst so richtig klar, wenn dann die zweite Liga im Sommer wieder angepfiffen wird und der erste FC Nürnberg eben nicht dabei ist, sondern noch ein bisschen Pause hat. Vielleicht wird es uns da erst dann ja allen endgültig klar, was da gerade ja abgeht. Du hast es angesprochen, die Meisterschaft, die ist auf jeden Fall noch möglich. Wir sind gespannt, was dann da passiert. Vielleicht nochmal, Daniel, noch so ein paar abschließende Worte zu dem, was dann dort vonstatten ging. Das war ja irgendwie auch nicht so, dass die Mannschaft nur 15 Minuten da oben gestanden hätte. Was ist dir da vielleicht am meisten im Gedächtnis geblieben?
Wildfremde Menschen, die geweint haben und sich umarmt haben und so. Also es waren wirklich Szenen, die man ganz schwer, nur wenn man nicht dabei war, irgendwie nachvollziehen kann. Also weil das irgendwie so dieses Gefühl war, dass sich einfach diese 4 Jahre Frust und auch Tristesse der zweiten Liga haben da einfach sich komplett in so einer Nacht entladen und vielleicht auch noch mal ein paar Worte so von einem Augenzeugen im wahrsten Sinne des Wortes so ungefähr, weil man hat ja danach dann auch wieder das übliche Gemecker gehört mit so, ah ja, Pyro und Zeugs und so und also Ich muss da ganz ehrlich sagen, das war eine ganz komplett ausgelassene Stimmung. Da waren auch Kinder dabei und Leute mit Rollstuhl und sonst was. Und ich hatte da an keinster Stelle irgendwie Angst, dass da was passieren könnte, weil das eine ganz freundschaftliche Atmosphäre da war, wo man nie irgendwie Angst hatte, dass das da irgendwie gefährlich werden könnte. Und auch das Pyro-Zeugs war nie so, dass man sich gedacht hat, jetzt wird es aber ungemütlich hier oder so, sondern im Gegenteil, es waren ein paar, die sich am Rand aufgestellt hatten und einer, glaube ich, in der Mitte. Aber so wie ich das mitbekommen habe und wie gesagt, vielleicht kann ich da nur für mich keinster Stelle irgendwie Angst, dass es da gefährlich wird für irgendjemanden. Das kann man natürlich bei so Massenaufläufen irgendwie nie planen, aber ich hatte auch da irgendwie das Gefühl, dass dann irgendwie einer mit dem Rollstuhl kam und hat man den durchgelassen, damit er irgendwie vorne besser sieht oder so. Also das vielleicht nur nochmal an der Stelle so ein bisschen als ja Richtigstellung oder Klarrückung, was da irgendwie dann eigentlich passiert ist. Und ja, und dann, klar, ging es halt da irgendwie auch wirklich lange, die genaue Zeit weiß ich dann irgendwie gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin dann irgendwann, nachdem es vorbei war, so um 23:30 oder Mitternacht, bin ich dann irgendwie am Hauptbahnhof aufgeschlagen, weil natürlich dann alles zu den S-Bahnen da geströmt ist, um dann heimzufahren. Also das heißt, das muss irgendwie mindestens eine Stunde oder noch länger gegangen sein, wo die Mannschaft wirklich auf dem Balkon oben stand und dann ja wurden verschiedenste Sprechchöre angestimmt und Köln hat da nochmal ein paar Worte gesagt und Behrens hat nochmal was gesagt und also man hatte auch wirklich so das Gefühl, als ob das für die Mannschaft oder für den ganzen Verein jetzt nicht so eine Pflichtübung ist, ne? Also so ein, ja, jetzt stehen wir halt da, jetzt müssen wir unsere typischen Umba Umba Teterä und ja, die Sachen abfeiern und aber nach einer Viertelstunde gehen wir dann jetzt wieder rein, weil dann müssen wir weiter, so ungefähr. Man hatte wirklich das Gefühl, die haben da Lust drauf und die wollen das auch bis zur letzten Sekunde dann irgendwie auskosten. Und ja, dann ging es aber am Hauptbahnhof noch weiter, aber da kann ich ja dann gleich später nochmal was dazu erzählen.
Ja, Michael Köllner sprach ja so ein bisschen scherzhaft von Spielerrevolte, denn die Spieler sollten wohl ursprünglich Montagmittag so ein bisschen zum Auslaufen kommen und haben dann aber kollektiv den Trainer überstimmt, damit eben genau das möglich wurde, nämlich eine richtig gute Party, und die scheinen sie gehabt zu haben. Ich meine, mich zu erinnern, dass der FCN-Twitter-Account davon schrieb, dass auch so morgens um 5 noch nicht so ganz alle im Bett waren, aber das sei ihnen gegönnt, denn das hat sich diese Mannschaft definitiv verdient. Felix, wenn du dir jetzt was wünschen könntest für Sonntag, wie würde es aussehen?
Ishak macht 3 Buden, damit er ein bisschen Tore gesammelt hat. Behrens muss auch noch ein paar Buden machen, dass er die Torschützenkanone holt, also keine Ahnung. Nee, 3 Buden macht er nicht, aber ich würde Behrens wirklich die Torschützenkanone wünschen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Tore hat Duxch jetzt?
18, er müsste 14 Tore, müsste 4 Tore schießen. 4, 14 hat er.
14 Tore. Okay, Hanno Behrens macht 14 Tore. Nein, nee, das ist natürlich, 4 wäre ein bisschen viel, aber ich wünsche auf jeden Fall Ishak noch ein Tor, vielleicht Relak noch, und Hanno kann zum Abschluss auch noch eins machen. Also ein 3-1 wäre ganz cool. Also man weiß jetzt nicht nach dem ganzen Gefeiere, dass man auch ein bisschen verkatert und die Kondition ist ein bisschen drunter. Das hatten die Düsseldorfer eine Woche vorher, hat man gegen Kiel anscheinend gesehen. Ich habe das Spiel natürlich nicht geguckt, den Club angeguckt, aber ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall ein 3-1 schaffen gegen Düsseldorf. Also ich glaube, die Mannschaft lässt sich jetzt nicht mehr nehmen und Kölner ist auch nochmal richtig heiß, jetzt nochmal die Krone draufzusetzen, und dann holen wir die Autofelge nach Nürnberg.
Ja, Deutschlands hässlichsten Fußballpokal, zumindest die wirklich irgendwie wichtig sind. Ja, dann Daniel, dann gebühren dir die vorletzten Worte, bevor ich dann hier nochmal meinen Senf abgebe zu den Geschehnissen am Hauptbahnhof. Es war scheinbar eine lange Nacht.
Ja, weil tatsächlich, also es muss dann wirklich so 23:30 oder Mitternacht oder was am Hauptbahnhof gewesen sein. In der Haupthalle waren, das ist immer schwer einzuschätzen, aber ich würde sagen so 250 Fans, die dann da schon gefeiert haben, als ich angekommen bin, und weil dann aber da die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel natürlich ankamen, wurden das immer mehr, und es hat sich dann wirklich so in der Haupthalle vom Hauptbahnhof in Nürnberg so eine Partyzone gebildet. Die Polizei hat das auch relativ tolerant alles gewähren lassen, hat nur irgendwie dafür gesorgt, dass zumindest ein paar Durchgänge noch frei waren für irgendwelche unbeteiligten Passagiere, die um die Zeit noch irgendwo hin wollten, aber hat das sonst alles relativ dann da ja zivil hat ablaufen lassen, ohne da irgendwie einzugreifen und da jetzt auch noch irgendwie das zu unterbinden. Und das war auch wieder so ein Moment, wo dir dann erstmal wieder bewusst wird, was das halt auch irgendwie so für die ganze Stimmung in der Stadt bedeutet. Also, dass das halt eben nicht nur einfach ein Fußballspiel ist, was halt irgendwo draußen beim Club stattfindet und dass das halt wirklich auch diese ganze Atmosphäre sich dann wieder in die Stadt zurückgestrahlt hat und du dort dann halt, wie gesagt, es war Sonntagnacht, wo normalerweise am Hauptbahnhof nicht mehr so viel los ist und dort einfach die ganzen ja Stränge zusammengelaufen sind und dann da die Leute auch nochmal gefeiert haben. Also für die Kioske, die da am Hauptbahnhof noch offen hatten um die Zeit, die haben da wahrscheinlich in dieser Nacht so viel verdient wie sonst wahrscheinlich im ersten halben Jahr. Die haben da das Geschäft ihres Lebens gemacht und das war für mich jetzt auch nochmal so ein eindrucksvolles Indiz dafür, was das halt dann doch bedeutet und wo man dann auch einfach nochmal realisiert, was das für die Stadt Nürnberg einfach bedeutet. Und ich meine, man soll nicht immer mit irgendwo hinschauen und sich mit anderen vergleichen, aber ich meine, ich arbeite und wohne hier in München und wenn da die Bayern Meister werden, dann kriege ich das nicht mit. Also da ist überhaupt nichts. Und das ist natürlich jetzt immer diese, sich mit den Bayern vergleichen in sportlicher Hinsicht ist doof und aber auch sich immer über die Bayern in Anführungsstrichen Eventstimmung lustig zu machen, ist halt auch ein bisschen billig, aber dass man da halt einfach in der Stadt so eine Atmosphäre gespürt hat in Nürnberg und da ging es nur um den Aufstieg, war schon mal einfach für mich nochmal ein ganz besonderer Moment.
Das glaube ich gerne, hätte ich gerne erlebt, hätte Felix sicherlich auch gerne erlebt so, aber hat auf jeden Fall jeder seine eigene kleine Geschichte zum Aufstieg 2018 zu erzählen. Als der erste FC Nürnberg Rekordaufsteiger wurde und nun endlich wieder in der ersten Bundesliga spielt. Und jetzt kann es auch jeder singen. Felix und ich haben uns einst nicht getraut in Berlin, als wir Union Berlin 1-0 geschlagen haben. Der FCN steigt wieder auf und am Pfalzner Weiher. Und damit wollen wir uns verabschieden. Und es war zu sehen im Facebook-Live-Video des ersten FC Nürnberg. Da wurden am Ende noch ganz andere Dinge gesungen. Und wenn das am Ende des nächsten Jahres oder am Ende der nächsten Saison wirklich eintritt, ich glaube, dann werden wir mit 1,5 Stunden Sendung nicht mehr hinkommen. Ich bedanke mich bei Daniel, ich bedanke mich bei Felix und bei allen anderen, die heute Teil der Sendung waren. Das war Total Beklubbt hier auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Paul Bosworth und Blair Namnoom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.